Hab's gleich. Ich brauche nur ein bisschen Ausgang hier. Ja, vielen Dank. Hey, das war super in der Gegenwart des Herrn. Das ist einfach ein ganz besonderes Privileg, dass wir so miteinander uns bewegen dürfen. Ich habe die Zeit mit euch sehr genossen. So vorhin überlegt, ich habe mit jungen Menschen gesprochen von euch, bis hin zum Theo gestern mit 90. Ich glaube, er ist der Älteste im Angebot hier, oder? Oder gibt es hier jemand über 90? Ja? Gibt's? Okay. Das war auch wirklich einfach starke Zeit miteinander, die wir haben durften. Ich fand, habe das sehr genossen. Ich finde es immer großartig, wenn das Reich Gottes größer ist als das, was man schon kennt. Und man nimmt einfach da noch mehr wahr. Und ich finde das super. Ihr seid echt eine starke Truppe. Was so eine Stärke ist und eine gute Möglichkeit ist für einen Referenten, wenn man über eine gewisse Phase eine Gemeinde mitbekommt, das war jetzt 1,5 Tage oder 2 Tage, dann kommen auch so Eindrücke, und die möchte ich euch heute weitergeben. So 6, 7 Punkte, von denen ich empfinde, die könnten für euch als Gemeinde in Bezug auf unser Thema Strahlkraft und Berufung der Gemeinde wichtig sein. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, bevor ich ins Thema einsteige. Wir haben ja alle 2 Jahre eine Konferenz, du weißt ja auch Bescheid, im Braunschweig, da könnt ihr gerne was mitnehmen, Informationen. Wir werden im Ende Januar wieder eine große Leiterschaftskonferenz haben in Braunschweig, also von der geistigen Gemeindeerneuerung, da bin ich ja Vorstandsvorsitzender. Wir freuen uns, dass wir diesmal da wieder auch richtig gute Leute drin haben. Wir haben ein sehr interessantes Thema, das heißt Vollmacht. Peter Wenz wird ein zentraler Referent sein. Ich liebe Peter Wenz sehr, weil er, ich meine, ihr kennt ihn ja wahrscheinlich auch, ich mag ihn sehr, weil er einen sehr breiten Dienst hat. Und was mir am Peter am besten gefällt, muss ich euch echt sagen, ich weiß, was alles läuft, was wenige wissen, und er ist sehr demütig. Ja, ist ein demütiger Mann. Der könnte ganz anders auftreten, Dinge erzählen, das macht er aber gar nicht. Und das ist wirklich, das finde ich vorbildlich, echt stark. Dann Sibylle Beck vom ICF wird da sein. Finde ich, Sibylle finde ich echt klasse. Die hat richtig was zu sagen in Bezug darauf, wie bilden wir unsere Gemeinde auch von der Architektur, vom Umfeld, vom Rahmen so, dass unsere Mitglieder gerne ihre Chefs mitbringen. Da hat sie echt klasse Impulse, ist ein ganz, gefällt mir sehr gut. Das Zweite ist, wo ihr gerne hinten mitnehmen könnt, ich habe vorhin von diesem Gebet gehört, zu dem ihr alle kommen dürft, ja, wenn das Fußballspiel ist, ja. Und wir haben sowas Ähnliches mal gebildet bei uns, die Initiative Gebet, wenn das interessiert, es wäre ein ganzes Thema für sich, könnt ihr gerne mal Flyer mitnehmen, weil das, sag mal, etwas ist, wo Gott geschenkt hat, wo wir richtig die Gesellschaft erreichen mit dem Evangelium. Das würde ich mal sagen, das ist im Grunde genommen Evangelisation in einem Format, wo du plötzlich eine Zuhörerschaft hast, wo der überwiegende Teil Gott noch gar nicht kennt. Das ist eigentlich traumhaft, oder? Nicht eine Evangelisation, wo sich jeder schon kennt, ja. Und wir wissen eigentlich, wir sind alle schon Christen, ja. Du weißt manchmal gar nicht, was das soll. Okay. Gut. Kurzer Rückblick. Vorgestern Abend Strahlkraft und Berufung der Gemeinde Kirchheim Tech. Ich hatte angesetzt bei dem Thema unseres Herzens. Sprüche 4, Vers 23. Dein Herz ist die Quelle deines Lebens. Entscheidet, ob du glückselig bist oder nicht. Ob du glücklich bist oder nicht. Dein Herz ist die Quelle von diesen ganzen Bereichen. Und der Herr hat in unser Herz etwas ganz Besonderes hineingelegt, ein Licht hineingelegt, ein Leuchten hineingelegt, ihn selbst. Er selbst hat Wohnung genommen, dass das Licht aufleuchten soll in dieser Schatztruhe, die Gott dir geschenkt hat. Ich hatte es ja ausgeführt. Also Strahlkraft hat der Herr in dich hineingesetzt. Er hat einen hellen Schein in unser Herz, in dein Herz gelegt, unabhängig von deiner Befindlichkeit. Das ist sehr wichtig. Ja, ich kenne das auch. Manchmal habe ich eine Befindlichkeit, da denke ich, was? Da soll jetzt eine Strahlkraft drin sein? Das nehme ich gar nicht wahr. Und es geht dann noch weiter. In dem Nichtwahrnehmen der eigenen Strahlkraft nehmen manchmal andere mehr wahr, wie wenn ich denke, boah, ich bin ja so im Saft, jetzt müssen ja andere unglaublich von diesem Glanz beeindruckt sein. Versteht ihr? Manchmal sind die Menschen überhaupt nicht vom Glanz beeindruckt, den wir rausglänzen lassen, sondern von der Brüchigkeit, wo plötzlich. Brüchigkeit, jawohl. Ja. Das war eine, ich sehe die kleine Lady, ja, die. Das war vorauseilender Gehorsam, hey. Das wird meine ganz gehorsame Brüchigkeit und Batsch. Okay. Jemand hat es angesprochen, ich weiß noch, ob es Günther war. Es gibt, ich glaube, es sind asiatische Kunstwerke, da nimmt man eine Schale, zerdeppert sie und dann setzt man sie wieder zusammen und die Risse verbindet man mit Gold. Das ist eine Kunst, ein Kunststil, hat auch einen Namen, das Ding. Und dann ist so, sind diese Risse vergoldet. Das sieht ganz toll aus, in Keramik, in blauer Keramik, so Risse durch, vergoldet. Das ist oft das, diese Risse, das ist oft das, was Menschen viel mehr beeindruckt oder wo Menschen was erkennen von Gott. Das ist alles Erste. Die Strahlkraft, wenn du nach Hause gehst, musst du wissen, die Strahlkraft ist in mein Herz gelegt, unabhängig von meiner Befindlichkeit, weil ein heller Schein in mein Herz gegeben worden ist. Punkt. Wenn du nicht so nach Hause fährst, bist du ein ungehorsames Kind und dann müssen wir irgendwas uns nehmen. Dann gibt es nur eine Möglichkeit, da bist du vielleicht noch nicht Christ. Und das musst du heute dann verändern. Ja? Ansonsten, wenn Christus da lebt, ist es so. Das ist das Erste gewesen an dem Abend. Das Zweite war gestern Vormittag die Frage der Berufung, Strahlkraft und Berufung der Gemeinde. Berufung, ich habe zwei Akzente gesetzt. Zum einen Berufung, was uns betrifft und Berufung, was die Welt betrifft. Berufung, was uns betrifft, habe ich gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir unterscheiden zwischen unserer Würde, die wir bekommen durch die himmlische Berufung, ich kürze es jetzt ab, Söhne und Töchter zu sein, und das andere ist unsere spezifische Beauftragung, die Würde braucht. Ja? All die Dienste, die wir machen der Gemeinde, ist eine spezifische Beauftragung auf Zeit. Es wird vergehen. Irgendwann ist es beendet. Wenn du davon dir deine Wert und Würde ziehen möchtest, deine Identität, bist du ein schlechter Leiter, ein unausgewogener Leiter. Du versuchst dich selbst, machst du fertig und andere Menschen machst du fertig, ohne dass du es willst. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Berufung ist von Gott etwas in uns hineingesetzt, dass du bist Sohn und Tochter des Herrn. Oder wie es Johannes mal so super ausdrückt, habe ich gestern nicht gebracht, wo Johannes sagt, ich glaube Johannes 21, die Identität, wer bin ich? Ich bin der, den der Herr liebt. Ja? Oder ich bin die, die der Herr liebt. Die, ich bin die, die vom Herrn geliebt wird. Ja? Genau. Also das ist die Identität, machst du fest an dem Anker, der unerschütterbar ist. Das ist das eine gewesen, zu unterscheiden zwischen deiner Berufung als Sohn und Tochter und deiner spezifischen Beauftragung. Muss man wirklich unterscheiden, nicht durcheinander werfen. Der Herr sagt, komm zu mir. Sei bei mir, ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Und daraus resultiert dann, dass du Menschenfischer bist. Aber das Primäre für den Herrn ist nicht, dass er dich funktionalisiert und braucht zum Menschenfischer sein, sondern dass er dich an seiner Seite haben möchte. Das ist das Entscheidende. Okay, und das Zweite ist, was ich gestern Vormittag sagte, wir sind, haben eine Strahlkraft und eine Berufung, dass das, was wir empfangen, muss in die Welt zirkulieren. Ich sag's auch so, diese Lobpreislieder, die wir gerade gesungen haben, ich bin voll dafür, wenn sie zirkulieren. Da habe ich manchmal meine Rückfragen, jetzt nicht an euch beide, gell? Ich finde es super, gell? Gar keine Frage. Ich habe ja auch mit Bettel, mit den zentralen Leitern gesprochen. Wie viel zirkuliert, also von dem, was ihr in Reading macht, zum Beispiel in die Gesellschaft rein? Und ich fand es, Bill Johnson hat es sehr, sehr miteinander geredet, sehr authentisch gesagt. Das fand ich großartig. Er sagt noch viel zu wenig. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen ganz ehrlich sein, was unter uns zirkuliert, oh, Feuer und das und das und das und wir reden viel und machen das. Was zirkuliert, wenn du im normalen Umfeld deines Lebens stehst? Das ist entscheidend. Und wir tanken hier Feuer auf oder irgendwas auch immer und Zurüstung, damit dann auch in unserem normalen Umfeld etwas zirkuliert. Und das nennt Jesus Licht und Salz. Wir sind jetzt ein Salzfass. Ja? Wir sind nicht Licht und Salz jetzt hier in diesem Moment, wo wir hier sind, für die Menschen draußen. Wir kriegen hier nichts mit. Wir sind ein schwarzes Loch, da kommt jetzt nichts raus gerade. Aber wir sollen daraus, und das ist sehr wichtig, die Zirkulation. Ich hatte das gesagt mit dem See Genezareth. Es muss was reinfließen und was rausfließen. Dann zirkuliert Leben. Das ist ein Riesenthema. Ich habe es nur angerissen, weil es sehr entscheidend ist. Sonst sind wir mehr totes Meer nach außen als wirklich See Genezareth. Fließt was rein, aber nichts raus. Gestern Abend, Strahlkraft in Berufung der Gemeinde. Gestern Abend, Gemeinde ist berufen, Entwicklungsraum der Verherrlichung Gottes zu sein und der Freude. der Freude, weil das dem Vater ehrt, wenn wir uns freuen an ihm. Deswegen ist ganz, dem Vater ist es sehr wichtig, dass Freude da ist. Ich finde das großartig im Alten Testament, im Hebräischen, das wird ja manchmal gar nicht so übersetzt, aber es gibt wirklich ein paar richtige Kraftausdrücke. Sagt zum Beispiel Gott doch in der Tat, mich kotzen eure Feste an. Kennt ihr das? Das heißt im Hebräischen echt so, mich kotzt das an. Das stell dir mal vor, also schon massiv so. Also da wird der Herr gefeiert angeblich und der Herr kommt rein und sagt, mich kotzt das an. Warum? Was stört ihn? Weil keine Freude da ist. Er sagte, das soll jetzt ein Fest für mich sein und ihr freut euch gar nicht. Ich möchte, dass ihr fette Speisen holt und fette Getränke trinkt, also Cola und irgendwas Schmackhaftes und Bier oder so. Fett ist ja ein Geschmacksträger, gell? Ihr wisst ja, das ist damals schon so gewesen, leider ja. Also ich möchte, dass ihr wirklich was esst, was ihr gerne esst, ja, dass euch Freude macht. Übrigens ein Schabbat, ja, bin ja mit Juden befreundet. Am Schabbat wird, was gibt's da zu lachen? Ja, okay, Entschuldigung. Am Schabbat ist denn das ganz wichtig, der Sabbat wird gefeiert und dann gibt's das Essen und das Essen soll schmecken, ja. Das ist ein Fest. Und der Herr sagt, ich möchte, dass ihr fröhlich seid, weil ihr durch die Freude, die ihr habt, an euch, aneinander, das ist nicht so eine Freude, ich freue mich jetzt nur an dem Herrn, indem ich jetzt bete zu ihm, wenn ich nach links schaue und sehe dich, freue ich mich schon nicht mehr und so, sondern ich freue mich an dem Miteinander, an der Gemeinschaft. Die Rabbiner sagen sogar, ich hoffe, darf ich sagen, ist vielleicht so halb jugendfrei, du sollst am Schabbat Sex mit deiner Frau, mit deinem Mann haben, mit deinem Ehepartner, die Freude, alles drin, ja, sehr ganzheitlich gedacht. Das ist gemeint. Die Freude an der Schöpfung. Schau mal da draußen, diesen Baum da aus, der blüht. Ja, der könnte noch ein bisschen schöner blühen, aber er blüht schön, ja. Das ist etwas, was unser Herz erfreuen soll. Es schneit gerade nicht draußen, also sei fröhlich im Herrn, ja. Ja, die Sonne, all die Dinge, die der Herr so gemacht hat. Okay, das war gestern so die Akzent- oder die bisherige Akzentsetzung. Ich möchte jetzt noch einen Akzent setzen, und möchte euch ein Bibelwort weitergeben, an diesem Bibelwort entlang ein paar Dinge entfalten, von denen ich empfinde, die sind vielleicht für euch bedeutsam. Wenn du bitte die Folie zeigst, die erste, Jesaja 60, genau Vers 1, ich möchte die Punkte dann rausgreifen, Strahlkraft und Berufung der Gemeinde. Jesaja 60, Vers 1, mache dich auf, werde Licht, dein Licht kommt, Finsternis bedeckt den Erdkreis, aber über dir wird aufgehen das Licht des Herrn. Das Erste ist ganz wichtig, es gibt Imperative der Befreiung. Das müsst ihr euch unbedingt merken, Imperative der Befreiung. Wenn Stefan Vatter einen Imperativ euch gibt, ein Mensch, hat dieser Imperativ nicht die gleiche Bedeutung, wie wenn Jesus ihn gibt. Da gibt es einen Unterschied. Wenn ich dir sage, Theo, mache dich auf, werde Licht, dann hat es das Problem, dass ich nicht diese Power, die ich dir jetzt gerade zuspreche, dir auch geben kann. Ich bin nicht der Garant dieser Kraft. Wenn Christus das zuspricht oder Gott das zuspricht, übrigens ganz zentral, er spricht es dem Volk Israel zu. Und es ist im Plural gesprochen, gilt nicht dem Einzelnen, nicht dir persönlich, mache dich auf, Stefan Vatter, dann bist du nur so eine Funzel, die irgendwo durch die Gegend läuft, sondern es ist eine Verheißung an den Leib Christi, an die Gemeinde Jesu und an das Volk Israel. Ja? Die haben hier die Primärberufung in diesem Bereich. Das ist hier gemeint. Also wir als Miteinander der Gemeinschaft heißt es, ihr habt miteinander etwas, wo das ermöglicht. Als Einzelner, ich fand das gestern sehr gut im persönlichen Gespräch, sagte Günther zu mir, ich bin nicht die Braut als einzelne Person. Ja? Du bist als Einzelner bist du nicht die Braut, sondern wir miteinander sind die Braut. Wir miteinander sind hier gemeint. Wenn es gibt ganz viele Verheißungen im Wort Gottes, die gelten uns im Kollektiv. Da entfalten die sich im Miteinander der Gemeinde. Die entfalten sich nicht in deinem subjektiven Ego-Alleinsein. Ja? Und diese Verheißung gehört dazu. Jetzt also dieser Imperativ der Befreiung. Mache dich auf. Wenn Christus ein Imperativ spricht, freue dich im Herrn alle Zeit, sagt Paulus, Philipper 4, Vers 4. Abermals sage ich euch, freue dich. Lasse die Freundlichkeit allen Menschen kund werden, der Herr ist nahe. Kommt der nächste Imperativ, sorge dich um nichts, sondern allem lasst im Gebet und Flehen, eigentlich Plural, eure Danksagung vor Gott kund werden. Denn der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unser Verstand und alles, was da sonst ist, so irgendwie bewegt bei uns, er bewahre euer Herz und Gesinnung in Christus Jesus, unserem Herrn. Epheser 6, Vers 10, sei stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Hey, das ist der Hammer, das ist Kraft ist dir befohlen. Selbst wenn du völlig schwach bist, dieser Befehl, mache dich auf, kann Christus einem Menschen am Sterbebett zusprechen, der gerade stirbt. Ja? Es geht nicht um Aktionismus, dass der dann raushüpft aus dem Bett und wilde Dinge macht. Kann auch sein, wenn der Herr ihn auferwecken will, kann der Herr das machen. Sondern es geht darum, er soll sich aufmachen, zu was hin? Zu Christus hin. Ich wünsche mir das persönlich so, wenn ich mal sterben sollte. Ich glaube, das passiert auch. Bei dir wird es auch passieren, es sei denn, der Herr kommt vorher, ansonsten stirbst du hier auf dieser Erde. Und stell dir vor, du kriegst dann diesen himmlischen Imperativ. Mache dich auf, Waltraud, Theo, Gottfried, Hildegard, wie wir so heißen, ja. Mache dich auf. Also dieser himmlische Imperativ ist ein Riesenunterschied zum irdischen, denn er beinhaltet sofort eine Verheißung, die jetzt die Grundlage legt für das, was jetzt Gott auch uns zusagt und machen möchte. Das ist sehr wichtig. Das Zweite auch noch als Anmerkung hier. Der Herr ist das A und das O, der da war, der da ist und der da kommt. Das ist eigentlich eine merkwürdige Formulierung. Von der grammatikalischen Seite müsste man doch sagen, der da war, der da ist und der da sein wird, oder? Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, ja, logisch, oder? Jetzt heißt aber, der da war, der da ist und der da kommt. So interessant. Da wird es plötzlich verändert. Das heißt, Christus sagt, wir sollen in der Erwartung leben, dass er zu uns kommt. Und er kommt, das nennen, was wir Entrückung nennen, was wir Wiederkunft des Herrn nennen, er kommt uns entgegen. Und er sagt, das ist wie ein Schiff, das kommen wird, das sagt nicht er, das ist eine Metapher, wie ein Schiff, das kommen wird und ein Schiff wirft so Bugwellen voraus, ja, solche Wellen. Oder eine Frau, die ein Kind bekommt, da war ja bei beiden Geburten meiner Ehefrau dabei, diese Wirren wollte ich gerade sagen, wie heißt denn das? Wehen heißt es genau, Wehen, ja, wie heißt das nochmal, das ist schon 20 Jahre her, Wehen, genau. Also die Wehen sind schon, das tut schon weh, gell? Also ich habe meine Frau noch nie schreien hören, aber da dann schon, gell? Also die Wehen, ja, und dann kommt es so im Intervall dann immer schneller und dann kommt das Kind. Und das ist hier gemeint, also mache dich auf, der Herr kommt uns entgegen. Der Herr macht sich schon auf den Weg gemacht. Das ist hier dieser Background von dem Gesamten. Okay, und ich möchte zum Mache dich auf, euch als Gemeinde diese fünf Dinge da zusprechen, wo ich empfinde, das möchte der Herr ein bisschen akzentuieren. Das eine ist, hol den Löwen raus. Das hatten wir gestern, hol den Löwen raus hier, gell? Ihr seid eine super Gemeinde. Ich habe vorhin gefragt, ob man das auf Band aufnimmt und so, ich möchte es aber so sagen. Aber der Löwe, der Lammanteil ist bei euch höher als der Löwenanteil. Ihr habt keine Unterhirtung. Ja? Unterhirtung. Ihr habt genügend Hirtenelemente hier unter euch. Ich weiß, dass es so ist bei Gemeinde Jesu. Ich glaube, ich bin Insider, um das sagen zu dürfen. Dass eine Gemeinde, wenn man viel pastorale Energie, viel Hirtenmäßiges in eine Gemeinde hineinbringt, eine Gemeinde ist unersättlich. Sie sagt, wir brauchen immer mehr Hirten, wir haben immer zu wenig Hirtenschaft. Das sagt die immer. Jede Gemeinde auf dieser Welt sagt das, also zumindest in der westlichen Kultur. Das könnt ihr gleich vergessen, wenn ihr das auch sagt. Ich glaube, das stimmt hier bei euch nicht. Es gibt immer Menschen, wo man mehr machen könnte, wo man noch mehr Hirtenbereiche setzen könnte. Gibt es immer. Aber ich denke, ihr habt hier super Hirten, mit viel Hirtenherz hier. Da läuft sehr viel. Schaut mal, wo wir in der Kapelle gebetet haben, ich finde das großartig, das ist super, das ist doch nicht selbstverständlich. Ich werde euch nachher mal kurz was eröffnen, was ihr alles nicht macht, damit ihr seht, hey, das Feld kann noch ein bisschen größer werden, von der Reich-Gottes-Perspektive. Ja? Ich finde es klasse, dass wir uns umeinander kümmern, ich finde es total wichtig und super, aber es gibt noch andere Felder, wenn die dazukommen, dann zirkuliert auch mehr, die nicht mehr in uns liegen, nicht mehr mit uns zu tun haben, aber mit dem Not und dieser Welt. Alle 5 bis 6 Sekunden stirbt ein verhungertes Kind gerade. Warum interessiert uns das kaum? Ja? Hey, das ist ganz schön heftig. Den Herrn interessiert es, das weiß ich. Mich hat es über Jahrzehnte null interessiert, das wusste ich auch. Ich habe es auch gesagt, bis eigentlich hat, ich habe es dem Herrn gesagt, was ist mit mir los? Da hat der Herr mir gesagt, Stefan, ich will dir was von meinem Herzen, etwas von meinem Herzen in dein Herz legen, damit das dir auch eine Not wird. Das ist mir eine Not geworden. Wenn ich mit reichen Leuten zu tun habe, die richtig Geld haben, sage ich, hey, du musst Geld geben. Und zwar nicht, reden wir jetzt nicht über. Nichts über 10 Euro, da geht's, muss deutlich raufgehen. Also erheblich rauf, ja. 10 hoch, 10 eher oder so, das gerade nicht, aber. Okay, also auf jeden Fall, weil das wichtig ist, dem Herrn wichtig ist. Jetzt mache dich auf, hol den Löwen raus, also der Löwenanteil, Lamm und Löwe, Christus ist ja beides, Christus wohnt in uns, der helle Schein, das Lamm. Ich sage es kurz ein bisschen ab, die Barmherzigkeit, die Liebe, die Güte, was wir auch viel singen, absolut 100% gut und richtig. Ohne Wenn und Aber. Dazu kommt aber jetzt noch was anderes. Diese Welt braucht auch den Löwen. Ja? Löwe heißt klare Kanten, Wahrheit sprechen. Wahrheit bringt Klarheit, meine Lieben. Ja? Ich habe ja mit Verantwortungsträgern aus verschiedenen Bereichen zu tun. Ich kann euch sagen, wenn die Kamera aus ist, wird Wahrheit gesprochen. Ja? Und wisst ihr, warum das ist? Da wird es völlig anders gesprochen. Das geht manchmal zack, zack, ist wie 100% was anderes. Woran liegt es? Das liegt daran, dass Wahrheit allein die Fundamente bilden, die wir brauchen, die Stabilität setzen für die Gesellschaft, die überlebensfähig uns macht. Schaut, wenn wir hingehen und sagen, wir lieben uns so stark, wir bauen jetzt ein Haus hier, ein Gebäude mit mehreren Etagen, und weil wir uns so lieben, funktioniert es wunderbar. Wir haben so eine Liebe und Barmherzigkeit. Das ist schön und gut gemeint. Man nennt es Political Correctness und Appeasement, also Beschwichtigung. Viele Dinge werden ja gar nicht gesagt. Dann wird es beschwichtigt und im Hintergrund wird ganz anders gebaut. Ja, also. Und der Herr sagt, hey, es gibt Gravitationsgesetz, es gibt Schwerkraft. Die kannst du nicht umgehen. Nicht verhandelbar. Ja? Das heißt, du brauchst in einem Gebäude Statik. Wir haben ja bei uns auch ein größeres Gemeindezentrum, da haben wir so zwischen so Säulen gehabt in unser großen Versammlungsraum. Da passen, also was weiß ich, 600, 700 Leute rein. Und dann haben wir die Zwischensäulen rausgehauen, mussten eine große Säule oben reinziehen, damit die auf zwei Säulen steht und diese Zwischensäulen draußen sind. Und da musstest du einen speziellen Fachmann, Fachstatiker nur für das. Da wiegt der laufende Meter von der Säule, die oben durchgezogen ist, wiegt 2,5 Tonnen. Das muss alles genau berechnet sein. Das heißt, das ist wichtig. Also Wahrheit ist Stabilität für deine Ehe, für deine Familie, für eine Gesellschaft, für alles, was du brauchst. Und den Löwen rausholen heißt, du musst die Sachen auch beim Namen nennen. Das andere ist, auch Wahrheit bringt Kraft. Der Löwe bringt Kraft, wenn er brüllt. Wir waren mal in irgendeinem Zoo, weiß gar nicht, das war nicht in, doch, es könnte sogar in Stuttgart gewesen sein, ich weiß nicht mal. In irgendeinem Zoo sind wir ein bisschen rumgelaufen, ich hätte mich ja nichts mehr erinnern können. Gucken uns da den Affen an und was weiß ich so halt, gell, den Vorfahren und so verschiedene Dinge. Und plötzlich brüllt der Löwe. Das war der Hammer. Da hast du sofort gemerkt, wer der Chef, who is who in the zoo. Wer ist der Boss? Wer ist der Boss im Land, ja? Hey, das ist der Wahnsinn. Der brüllte, kann jetzt nicht nachmachen, so, und dann das erschallte so. Was haben wir Menschen gemacht? Wir sind so rumgelaufen, irgendwas angeschaut, plötzlich bleiben alle stehen. Boah, was war das? Das hat was Majestätisches, ja? Da ist wirklich, der Chef hat jetzt, da merkst du schon, der Boss im Zoo hat gerade sich geäußert und dann überlegt man, wo kam das hin? Alle liefen dann zum Löwen, ja? Die wollten jetzt den Löwen anschauen, ob er nochmal was zum Besten gibt, ja? Das war richtig klasse, ja? Also, das braucht unsere Welt. Und du hast etwas vom Löwen und von der Löwin in dir. Du bist nicht ein zahmes Gewächs, du Braveheart, ja? Braveheart heißt übersetzt nicht braves Herz, ja? Sondern kühnes, mutiges, klares, ja, Braveheart halt, gell? Ja, ihr könnt ja den Film anschauen, wenn nichts für euch ist, gibt es andere Filme für euch. Aber hol den Löwen raus, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hier, glaube ich, gibt es eine Berufung für euch in der Gemeinde. Wir können uns nämlich selbst keine Kühnheit so ohne weiteres initiieren. Aber wir können uns einander in Kühnheit den Löwen rausholen. Das ist enorm, dass das funktioniert. Das funktioniert. Wir haben bei uns jemanden im Stadtrat in der Gemeinde, der ist verheiratet mit einer Lady, mit einer Frau. die ist vielleicht so groß, eine recht schmächtige. Und da hatten die von der CSU eine Weihnachtsfeier gehabt letztes Jahr. Und der Weihnachtsfeier haben die komische, merkwürdige Dinge gemacht, als sie irgendwelche blöden Witze erzählt und so, und dann ist bei der die Schnur gerissen. Dann ist die aufgestanden und gesagt, heute feiern wir Weihnachten. Wir nennen uns CSU christlich und das ist so schäbig, was wir hier machen. Jesus Christus ist für uns auf die Welt gekommen, für uns gestorben. Die hat da ein Ding rausgehauen. Da ich dachte, boah, hey, die so und so. Ich sage, ich nenne sie mal Claudia, heißt anders. Die Claudia, boah, so ein Ding raus. Sie haut die da raus. Ich war inspiriert, begeistert. Ich dachte, wenn die sich das traut, die überhaupt nicht von ihrem Gabenspektrum eigentlich gar nicht da ist, aber das zählt halt nicht, wenn die Kühnheit Gottes kommt, wenn der Löwe von Juda in dir hindurchgeht, dann zählt das halt. Ja, das ist entscheidend. Und das brauchen wir. Mich inspiriert das unglaublich. Und ich habe ich euch erzählt von dem Ältesten bei uns bei der Firma, wo der Mitarbeiter umfällt und tot da liegt. Habe ich euch mal erzählt. Fertigungsabteilung bei Firma, jahrelang so in der Fertigung, die arbeiten da. Plötzlich hat einer, später stellte sich heraus, ein Aortariss, fällt um und liegt tot am Boden. Dann, bevor der Arzt da ist, gucken die halt, was machen wir jetzt? Da haben die gemerkt, kein Puls mehr und so. Und der Franz, einer unserer Ältesten, der hat dann gesagt: Hat jemand von euch was dagegen, wenn ich jetzt bete? Verstehst du, da hat keiner mehr was dagegen. Das ist richtig powerful dann. Dann holst du den Löwen raus. Verstehst du, wenn du mitten in der Arbeit, wenn das jetzt nicht die Situation gewesen wäre, wenn der sagen würde, so mitten in so was weiß ich, da machen Fertigungssachen da von technischen Teilen, wenn der sagen würde, hat jemand von euch was dagegen, wenn ich mal beten würde, dann würden die sagen, Junge, sag mal, spinnst du, ja? Also die Zeit, das ist nicht reif. Aber wenn der Kairos da ist, die von Gott gegebene Gelegenheit, und du holst den Löwen raus, und ich sag nochmal, den Löwen rausholen hat zentral mit uns miteinander zu tun, ob wir uns ermutigen. Es ist für uns Pastoren ganz wichtig, für uns Hirten, dass wir selber echt die Herausforderung auch annehmen, für uns Leiter. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen diese Geschichten für uns selber im Herzen haben, inspirieren lassen und selber uns herausfordern lassen, so wie jeder andere von euch auch. Also das ist das eine. Ich glaube, da hat Gott euch was gegeben, den Löwen rauszuholen. Wir hatten das ja gestern und ich wollte es nochmal ein bisschen vertiefen. Das zweite ist, ergreife den Hammer, ergreife den Hammer, oder ergreift den Hammer als Gemeinde. Ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Wisst ihr, es gibt eine bekannte Therapeutin, die schreibt bekannte Bücher, die ist nicht gläubig, die ist nicht Christin und die sagt Folgendes: Es ist merkwürdig, aber ich gebe meinen Klienten Bibelverse mit, weil die Kraft haben. Die verändern irgendwie den ihr Leben. Und ein Bibelvers ist nicht identisch zu einem Spruch von Konfuzius oder Martin Luther immer oder Goethe oder was weiß ich, irgendjemand XY. Der Unterschied besteht gar nicht mal kausal allein im Inhalt. Es gibt auch andere gute Inhalte, die biblisch sind, die irgendwelche anderen Leute gesagt haben. Aber hier gibt es was anderes im Wort Gottes. Das sagte Calvin mal, der Reformator, der Heilige Geist ist irgendwie ruht in diesem Wort. Ja? Der Heilige Geist sozusagen hineingeschlüpft, Testimonium Spiriti Sancti Internum heißt es dann, ist hineingeschlüpft in das Wort hinein. Er ruht in diesem Wort. Er manifestiert sich durch dieses Wort hindurch. Deswegen, wenn du Psalmen liest, wenn du Sprüche liest, wenn du Wort Gottes liest, da merkst du, ist eine Kraft drin, die verändert etwas in dir, das ist übernatürlich. Und es liegt nicht an der Mystik von Worten, sondern das liegt an der übernatürlichen Invibration des Heiligen Geistes im Wort. Ja, das nennt man Inspiration. Ja, das ist auch ein Geheimnis. Und da ruht die Kraft Gottes. Und wir brauchen das miteinander. Ich sage mir das, vielleicht bin ich sogar der Erste bei uns in der Gemeinde, der das braucht, hört sich komisch an, ist aber, glaube ich, oft so, weil man so professionell mit dem Wort Gottes umgeht, so in Anführungsstriche. Das bringt dir alles nichts, wenn du nicht persönlich für dich den Hammer erlebst. Und ich erlebe den Hammer ganz häufig durch Männer und Frauen, die mir erzählen, sie hat der Hammer getroffen. Versteht ihr? Wir sind eine Gemeinschaft, die muss der Hammer treffen. Da musst du sagen, boah, hey, das Wort Gottes, das habe ich gelesen, das hat mein Leben verändert, das hat mich angesprochen, das inspiriert uns. Ja, das macht was mit uns. Das ist, mache dich auf. Und das sind wir als Gemeinschaft, ja. Es gibt Gemeinden, ich bin da, komme ja viel rum, unsere Frömmigkeitsrichtung, Baptistengemeinden, würden alle sagen, das Wort Gottes ist uns ganz wichtig. Aber wenn sie dann argumentieren die oft irgendwie aus irgendwelchen Zeitungen raus, null aus dem Wort Gottes raus. Versteht ihr? Die Grundlage ist eigentlich null mehr da. Das ist nur noch Theorie. Und da fehlt die Kraft, es fehlt die Inspiration. Und deswegen das Zweite, wo ich glaube, dass der Herr was Besonderes bei euch hineinlegen möchte, holt den Hammer raus. Wir haben bei uns das mal gemacht, nicht jedes Jahr, aber immer wieder, wenn wir den Impuls haben, dass wir Anfang des Jahres sagen, wir möchten durchs Wort Gottes gehen und die, die das ganze Wort Gottes lesen im Jahr, die kriegen dann so ein bisschen einen Preis und so. Aber wir machen auch andere Varianten, weil wir wissen, dass nicht jeder, ich glaube, 3 bis 4 Kapitel am Tag lesen kann, geht, glaube ich, roundabout eine halbe Stunde. Ganz ehrlich, das schafft nicht jeder. Ich schaffe das, habe ich noch nie geschafft. Ja, ganz ehrlich. Und es gibt andere, die machen das immer und die sagen, das muss doch für jeden möglich sein. Es ist unterschiedlich bei Menschen. Aber man gibt's auch andere abgespeckte Versionen. Das macht wirklich was mit einer Gemeinde. Und was wir machen, das nennen wir die Eiserne. Das sind Bibelverse, die du lernen kannst. Ich habe gesagt, jeder von euch, der normal denken kann, das seid ihr so gut, wie ich euch kennengelernt habe, seid ihr das alle. Du musst mindestens 20 Bibelverse auswendig drauf haben. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ja, ja, das ist wirklich so. Du lernst auch sonst allen möglichen Käse in der Schule, ja, oder sonstige Sachen. Wieso nicht Bibelverse, ja? Ja, Entschuldigung, oder irgendwas musst du lernen, ja, Führerschein musst du lernen, überall muss man was lernen, um durch eine Tür gehen zu dürfen in Deutschland, muss man vorher was lernen, ja. Also, ich sag dir, das schaffst du, ja. Ich würde sagen, bei anderen würde ich sagen, 20 ist ganz unten angesetzt. Wir mussten 400 Bibelverse lernen im Neuen Testament in der Prüfung, wo ich an der Uni studiert habe. Und da sagte der Professor zu uns, Sie werden sagen, das ist ganz schön heftig, 430 Bibelverse und zwar in- und auswendig. Da wurde nicht nur gefragt, was steht Johannes 3,16 oder sowas, sondern wo sagt Jesus die Worte am Kreuz, in welcher Reihenfolge und so. Also wurde so indirekt auch abgefragt. Und er sagte Folgendes, der Professor sagte, Sie werden sagen, warum muss ich das tun? Aber ich kann Ihnen sagen, das wird Ihr Leben verändern. Und wenn Sie später im Dienst sind, wird das ganz starker Punkt sein. Ich kann euch sagen, in meinem Dienst die ersten Jahre, ich habe gezehrt von dieser eisernen Reserve, hieß das bei ihm, ein bisschen erweiterte Reserve. Das war wirklich so, das ist bis heute für mich, das ist jetzt 90er Jahre gewesen, 95, ist ein bisschen her, das war kurz nach Martin Luther, letztes Jahr, 1000 Jahre. Das hat eine unglaubliche Kraft. Aber ich will Reality sagen, 20 Bibelverse, die wirklich zentral sind, sowas wie dieser Vers, musst du wissen. Jesaja 60,1 halte ich für einen ganz zentralen Vers. Wisst ihr warum? Weil ein Paradox aufzeigt, das sehr wichtig ist. Das Paradox zwischen Zunahme von Licht und Zunahme von Finsternis in einem Parallelprozess. Mache dich auf, werde Licht, dein Licht kommt. Finsternis bedeckt den Erdkreis, über dir wird aufgehen das Licht des Herrn. Das müssen wir als Christen checken, dass es nicht einfach so ist, es geht alles nur den Bach runter und wir warten auf einen Antichristen. Ja? Oder es wird alles ganz siegreich und wir warten auf die siegreiche Braut. Es gibt beide Endzeitmodelle. Das Wort Gottes meines Erachtens sagt, es kann sehr gut beides sein, parallel. Ja? Und das erleben wir zurzeit. Wir erleben zurzeit eine unglaubliche Kulturrevolution, in der du mittendrin bist. Willkommen in der Kulturrevolution. Ja? In den letzten 30, 40 Jahren hat sich die Welt, in der du lebst, mehr verändert als von 1910 zu 1950, wo 2 Weltkriege drin waren. Ja? Die Identitätsverankerung von Mann und Frau, was ist ein Volk, was ist eine Nation, welche Werte verankern wir am Geber der Werte, an welchem Geber der Werte überhaupt, das ist in einem deutlich höheren Erschütterung, als wir das in der Zeit hatten, wo 2 Weltkriege drin waren. Inmitten in dieser Zeit lebst du. Deswegen sind Ankerpunkte des Übernatürlichen von Gott hineingelegt, Blitze des Himmels, sage ich mal, mit Energie vom Himmel, absolut zentral. Das ist das Zweite, ergreife den Hammer. Drittens, pack den Stier bei den Hörnern. Es gibt was Faszinierendes, was mir total gefällt. Das ist, dass ich jetzt hier was trinke. Wir waren vor einigen Jahren in New York und kennt ihr den Stier, der dann an der Wall Street ist? Der sieht echt gut aus. Du musst dich echt mal, wenn du mal in New York bist, in der Wall Street, da musst du dich mal vor den Stier stellen. Ich sag, Hut ab vor dem Künstler, der das Ding gemacht hat. Der hat echt Dynamik drin, der Stier. Da stehe ich davor. Das ist ein ganz schön bulliges Teil, wiegt 3 Tonnen. Und und hat eine voll Kraft geladen und voll dynamisch so am Ansatz mit so, also so hoch, dann hier die Hörner und so, und dann kommt der Body da hinten, also sehr kraftvoll. Sieht echt stark aus. Also wenn du da vor dem stehst, weißt du, wenn der Anlauf nimmt, da räumt er dich weg, wie so der Förster die Ameise so. Jetzt ist interessantes Folgendes. Wie kam der Stier dahin? Die Story ist sehr interessant. Da hat nämlich der Künstler, der den kreiert hat, der hat in einer heimlichen Nacht- und Nebelaktion den auf die Wall Street gesetzt. Das ist nicht erlaubt gewesen, gell? Hat das Ding da abgesetzt, ohne Genehmigung. Und weil das Ding so schwer war und man das nicht so schnell einfach easy wegbringen konnte, stand es da ein paar Tage. Und dann passierte Folgendes: Den New Yorkern gefiel's. Er hat gesagt, boah, das Ding gefällt uns, das sieht gut aus. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn uns das so gefällt, das sieht auch gut aus, dann kriegt es einen Platz an der Wall Street. Deswegen ist das Ding da. Das ist eines. Das Zweite ist, was interessant ist, was wollte der Künstler damit zum Ausdruck bringen? Das ist richtig gut. Ich habe mir so einen kleinen Stier gekauft als Modell und habe den bei mir im Büro. Er sagte nämlich Folgendes: Du als Führungskraft, als einer, der an der Wall Street arbeitet, als Verantwortungsträger, wenn du siehst, da kommt was auf dich zu, wo du denkst, das haut dich um, dann pack den Stier bei den Hörnern. Das wollte er damit zum Ausdruck bringen. Pack den Stier bei den Hörnern. Und mir gefällt es, weil der Herr sagt zu uns, pack den Stier bei den Hörnern. Ja? Das sind diese himmlischen Imperative, die dir Geleitworte dafür sind. Sei stark in dem Herrn, sei mutig, freu dich in dem Herrn, pack den Stier bei den Hörnern. Freu dich im Herrn, da packst du zum Beispiel den Stier bei den Hörnern gegen innere Herzensreflexionen, die dich vielleicht in Missgunst oder in depressive Frequenzen hineinführen wollen. Pack den Stier bei den Hörnern. Ja, pack den Stier bei den Hörnern in Bezug auf, lass den Löwen raus. Pack den Stier bei den Hörnern in Bezug auf, wie bete ich für meine Kinder? Kam mal eine Frau auf mich zu, die sagte, ich bin so frustriert, wenn ich bete, danach für meine Kinder, danach bin ich noch frustrierter, wenn ich gebetet habe. Da dachte ich, also das Gebet zieht mich als Spirale nach unten. Da dachte ich, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also es darf so nicht sein. Pack den Stier bei den Hörnern, du musst anders beten. Und wisst ihr, wer uns sagt, wie wir anders beten müssen, den Stier bei den Hörnern packen, dass du nach dem Gebet nicht depressiv bist? Da gibt es ein ganz interessantes strategisches Gebet, das der Herr uns gelehrt hat. Die Menschen, die Jünger schauen Jesus an und sagen, also pack den Stier bei den Hörnern in Bezug auf auf Gebet. Die Jünger haben Jesus beobachtet, wie er betet. Und dann sagen sie Folgendes. Genau, und dann sagen sie, Herr, lehre uns beten. Das hört sich so philosophisch an. Wenn der da Luschi rumgebetet hätte und ich sag jetzt mal auf dem Stein gesessen wäre und mucksmäuschenstill, ich glaube nicht, dass die gefragt hätten, lehre uns beten. Die haben gemerkt, da ist Power. Und jetzt wollen wir angeschlossen werden an diese Power, ist ja klar. Da merken die, boah, da ist was. Herr, das wollen wir auch. Lehre uns so zu reden zum Gott im Himmel, wie du das machst, weil wir wahrnehmen, dass da echt Power ist. Und Jesus sagt Folgendes. Jesus sagt, so sollt ihr beten. Jetzt kommt, was ich euch jetzt hier aufzeige, ist eine strategische Ausrichtung des Herzens im Gebet, was der Herr macht. Es geht nämlich nicht nur um den Inhalt des Gebetes, sondern es geht auch, wo führt der Herr dich eigentlich hin in dem, was du hier betest gerade. Hier ist der Himmel, hier ist die Erde, ja? Er sagt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unsere tägliche Schuld, was? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja? Jetzt ist ja wichtig, das ist nicht unwichtig. So darf das nicht verstanden werden. Aber der Herr sagt, wir beginnen mit Anbetung. Wir beginnen mit Anbetung, ja. Und wir schließen mit Proklamation. Und dazwischen bringen wir die Fürbitte rein. Dann ist das ganz anders eingebettet. Wenn du hier einsteigst, dann hast du so eine Spirale nach unten. Danach bist du depressiver als vorher, ja. Das ist kein Gebet, ja. Das ist ein ganz interessant. Das kam mir ja erst, wo diese Frau mich angesprochen hat, dachte ich, was läuft hier eigentlich? Das darf so nicht sein. Wenn wir sagen, pack den Stier bei den Hörnern im Gebet, da muss danach, das ist keine Einbildungskraft. Wir proklamieren nicht irgendwelches wildes Zeug aus irgendwelchen Phantastereien, sondern aus seinem Wort, was er uns zuspricht. Da müssen wir wirklich aufpassen, was hat er uns zugesprochen, was hat er uns zugesagt. Ihr kennt ja, glaube ich, den Spruch, wenn du willst, was Gott will, dann kannst du tun lassen, was du willst. Ja? Genau. Also das ist eine Konkretion davon, packt den Stier bei den Hörnern. Freut euch, freut euch. Dieser Imperativ ist einfach eine Verheißung, wo wir sagen dürfen, okay, ich hatte es schon ausgeführt, den nehmen wir für uns in Anspruch. Wir wollen den ergreifen, wir wollen den für uns auch setzen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ihr hattet doch mal den Richard Aidu gehabt, gell? Ich habe mit Richard eine interessante Erfahrung gemacht. Wir waren im Kreis charismatischer Leiter und links von mir saß der Richard und rechts saß Johannes Hartl. Und da habe ich so, die haben beide ein Notebook aufgehabt und haben so gelesen. Und der Richard links, der hat immer nur Bibel gelesen. Da dachte ich voll zu mir, die ganze Zeit stundenlang, da dachte ich, na, wenn der es braucht. Also, da habe ich gedacht, okay, also der Herr, er führte mich noch in Demut, kommt gleich. Und dann war Richard dran mit einem Impuls über Beziehung zum Herrn und die Freude am Herrn. Und dann ist er nach vorne gegangen und hat alles auswendig, Bibelverse. Ja, wie wir ja wissen, Jakobus 1, Vers 5 und dann, wenn wir das mal mit 2. Chronik 7, 8 vergleichen und dann mit, und dann kamen Bibelverse, alles, also unglaublich. Und ich würde mal sagen, locker nach dem 40., 50. auswendig gesagten Bibelvers waren wir alle schwer beeindruckt im Sinne von, boah, hey, das war echt heftig. Und dann kam ein Bibelwort, ich glaube 4. Mose 28, Vers 47, weil du dem Herrn, deinen Gott, trotz all deines Überflusses, dich an ihm nicht freust, werden all diese Flüche über dich kommen. Solche Verse hat er gebracht, habe ich gar nicht gekannt. Weil du trotz deines Überflusses dich an dem Herrn, deinem Gott, nicht freust, werden diese Flüche über dich kommen. Hey, Wort Gottes, gell? Flüche kommen übrigens vom Gott, gell? Also ein ganzes Thema für 5. Mose 28, ja. Und also wirklich, wenn der Herr sagt, wenn du das tust, passiert das, wenn nicht, dann das, ja. Alles, ja, richtige biblische Lehre, Schwarzbrot, nicht irgendwie Lulli-Lulli. Und ganz zum Schluss brachte er den Vers, den wir alle kennen, nach 60, 70 Bibelversen. Und deswegen ist die Freude am Herrn unsere Stärke, Nehemiah 8, Vers 10. Das war der erste, den ich rausgeballert hätte. Da kommen noch ein, zwei nach, dann ist meine Reserve weg, ja. Und dann waren wir alle still da im Raum. Und keiner hat mir was gesagt. Und dann sagte einer plötzlich, boah, ich glaube, ich muss wieder mehr Bibel lesen. Es war richtig gut. Ja, also wir inspirieren uns hier miteinander, ja. Freut euch. Jetzt kommt mein Schlussbereich hier, erhebe den Stab. Ist für mich mit der wichtigste Impuls, den ich euch hier weitergeben möchte. Erhebe den Stab. Ich habe vor einigen Jahren was ganz Komisches erlebt. Ich lese in der Zeitung, in Allgäuer Zeitung, der Stab des Magnus geht nach Kaufbeuren. Da dachte ich, über Magnus, Apostel des Allgäus, habe ich ja dann ein Buch geschrieben, der Stab des Magnus. Der Heimatverein von Kempten vergibt einmal im Jahr einen Magnusstab. Der ist ungefähr so groß, so hoch noch, ein Hülsernstock. Und dann wird gesagt von der Tradition, das sei der Stab von Columban, der ist in Füssen, wenn ihr mal in Füssen seid, könnt ihr mal in den Dom gehen. Das ist alles voll mit Magnus, ein Riesen, überall Fresken und so mit Magnus, Apostel des Allgäus, und wer immer den Stab in der Hand hatte. Und dieser Stab, der soll von Columban sein, das ist der Gründer der iroschottischen Mönchsbewegung, ganz berühmter Mann. Und dann gibt es da noch so eingelassen in so ziemlich gesicherten Trakt so einen alten Holzstab, wo so ein paar Dinger so rankrieseln, also so ein paar Holzdinger noch dabei sind. Alles haben sie optisch ziemlich gut gemacht und so. Und dann hatte ich das Empfinden, dass Gott zu mir sagt, dieser Stab wird für dich noch wichtig sein. Ich dachte, okay, so. Wenige Tage später ruft mich ein Freund an, Pastor bei euch in der Gegend, wo ihr auch seid, ruft mich an und sagt: Du Stefan, ich habe einen ganz komischen Eindruck für dich gehabt. Ich habe einen Eindruck gehabt, ich habe dich gesehen und dass Gott dir einen Stab in die Hand gibt. Da dachte ich: Okay, gut. Und dann ein paar Tage später laufe ich bei uns da im Allgäu rum, ein Spaziergang oder Dauerlauf, weiß nicht, nee, ein Spaziergang war es. Ja, genau, waren sogar meine Kinder und meine Frau dabei. Und dann laufen wir da rum und so und dann sehe ich auf einer Wiese einen Weg und mitten auf der Wiese war ein Stock eingeschlagen. Und dann laufe ich da vorbei, als hätte man den für mich da extra hingelegt. Dann hole ich den Stock raus, ein ganz normaler Stock, nichts Besonderes. Und da sagte der Herr zu mir: Den nimmst du jetzt mit. Da habe ich den mitgenommen. Und jetzt passt auf, jetzt wird es noch wilder. Dann habe ich in einem Kreis von geistlichen Leitern, den habe ich das erzählt. Dann sagte ein anderer Pastor hier in Deutschland, sagte: Das gibt's doch gar nicht. Mir hat Gott neulich gesagt, ich soll in die USA fliegen und da wird was sein, was für dich wichtig ist. Dann fliegt er, musst du dir vorstellen, bin ich froh, dass der Herr das bei mir ein bisschen niederschwelliger gemacht hat. Er fliegt er in die USA, sitzt da hinten in einer bekannten Kirche, sitzt da hinten in den hintersten Reihen und sagt: Okay, Herr, jetzt bin ich hier, du hast mir das gesagt, was ist jetzt? Oh, dann ist er da, ich glaube, 2 Tage und nichts passiert. Und dann will er rausgehen, dann kommen Leute auf ihn zu und sagen: Tut mir leid, wir haben einen ganz komischen Eindruck gehabt, wir sollen dir einen Stab überreichen. Na, hat er gedacht: Komischer Eindruck, also vielleicht nehmen die mir den wieder ab am Airport. Ja, die Amerikaner sind ein bisschen eigen manchmal. Da du mit so einem Stab kommst, denken da vielleicht, da will ich ja jemanden, einen Piloten erschlagen mit oder so, Hijack oder so. Und dann, okay, aber wenn ich den mitnehmen kann, und dann hat er den halt mitgenommen und jetzt hat er den zu Hause. Und dann hat Gott zu uns gesprochen, wie bei Mose: Wir leben in einer Zeit, wo die Amalekiter, das sind die Kräfte, die gegen Gott aufstehen, wieder uns streiten, also geistliche Kräfte auch. Und der Herr hat uns befohlen, die Autorität, die er uns gegeben hat, zu erheben. Und symbolisch jetzt, damit uns sich ein bisschen besser einkramt bei uns, vertieft, sagt Gott zu Mose, als er schreit am Roten Meer und das Heer kommt und er weiß nicht, was er tun will. Und dann sagt er: Warum schreist du, Mose? Es gibt ein Gebet des Schreins, was dem Herrn nicht gefällt. Ja? Also so es gibt manchmal ein Schreien zum Herrn, das ihm nicht gefällt, weil das Ausdruck des Unglaubens ist. Und dann sagt er, manchmal ist es auch dran, ist keine Frage, aber hier an dem Punkt nicht, dann sagt er: Warum schreist du so? Was habe ich dir in deine Hand gegeben? Habe ich dir nicht den Stab gegeben, den du erheben sollst? Ja. Und da haben wir gemerkt, okay, der Herr sagt, dass wir den Stab erheben sollen, dass wir diesen Stab emporheben sollen. 2. Mose 14, Vers 15 ist es übrigens: Was schreist du zu mir, Mose? Sage den Israeliten, dass sie weiterzählen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es. Also dir ist Autorität, Vollmacht ist uns im Miteinander gegeben, den Stab des Herrn, den er uns gegeben hat, zu erheben. Und ich möchte ein paar Punkte herausgreifen, was das konkret bedeutet. Was mich sehr gefreut hat: Wir haben gestern den Stab erhoben für kranke Geschwister unter uns. Das haben wir gemacht gestern. Und ich fand es stark, was du vorhin erzählt hast mit dieser zeitlichen Überschneidung. 13 Uhr und dann 13 Uhr geht da irgendwo das Licht auf. Wir haben den Stab erhoben. Das ist ganz kostbar. Und wisst ihr, das ist ein Geheimnis von Gemeinde. Da ist eine andere Power drin, wenn wir das gemeinsam machen. Ein bisschen haben mir die Jüngeren gefehlt. Ich achte auf sowas sehr, ja. Ja, will ich auch sagen, ja. Ich schaue immer genau, wie die Altersgruppen, mache ich bei uns in der Gemeinde ständig. Ich gucke immer, wo sind Junge, wo sind Alte, wo sind die Jungen und so. Wir müssen sehr gucken, dass die Jungen an Bord sind, ja. Damit die reinkommen, auch in das geistliche Zirkulation, was da ist, das muss man spüren. Weil wenn man das nur hört, ja, das ist wichtig, dass er das macht, mei, alles ist wichtig. Ist auch ganz gefährlich, immer zu sagen, wie viele Veranstaltungen ganz, ganz wichtig sind, die wir besuchen müssen, gell? Ich weiß das. Ich habe unsere Leute ausgenommen und gesagt, das können wir nicht machen. Wir können nicht 7 Veranstaltungen in der Woche präsentieren, sagen, alle ganzen wichtig, alle sind so wichtig wie der Sonntag. Verstehe ich mich, Susanne? Ja. Aber das musst du spüren, erleben, du musst hineingenommen werden, du musst es wahrnehmen, boah, hier ist was. Und dann, wenn das sowas zirkuliert, wie jetzt, da geht die Sonne des Herrn da irgendwo in dem Raum auf, da merkt man, jawohl, das ist es. Wir erleben das ja in Kempten auch, wie stark die Kraft ist, wenn wir als Gemeinde den Stab erheben für Menschen, denen es jetzt ganz schlecht geht. Das ist eine super, super Sache. Aber meine Lieben, wir dürfen den Stab nicht auf das begrenzen. Das ist zu einseitig, ja. Wir haben den Stab auch für andere Dinge bekommen. Du hast den Stab bekommen, ihn zu erheben über etwas, wo der Herr dir eine außergewöhnliche Autorität gegeben hat, die höher ist als die Autorität des Staates und die höher ist als die Autorität von irgendwelchen Pädagogen oder Psychologen, das ist, wenn du Mutter und Vater bist. Du hast eine Kernautorität in Bezug auf deine Kinder von Gott bekommen als Mutter und Vater. Ja, das hat nicht der Staat und nicht irgendwo die Gemeinde. Du hast die erste Autorität. Und ich möchte euch ein Beispiel bringen, wie wichtig das ist, dass wir den Stab immer wieder in Fürbitte, im Gebet für unsere Kinder erheben, weil da ist etwas Übernatürliches, was Gott macht. Einer meiner Töchter, als sie kleiner war, sagte sie, Papa, ich habe immer solche Albträume. Und er hat dann schlecht geschlafen, ist morgens nachts aufgewacht, hat dann geweint, also richtig so üble Träume. Nicht schlecht geträumt, ich kenne den Unterschied zwischen Schlechtträumen und Albträume, ja. Albträume sind wirklich ein bisschen mehr, da merkst du richtig, da will sich etwas Negatives in die Seele reinklammern und was zerstören. Ja? Ein schlechter Traum ist am nächsten Tag vergessen oder am übernächsten Albtraum ist ein bisschen was anderes. Und da habe ich gedacht, okay, und dann irgendwann ein paar Tage später dachte ich, da waren meine Mädels, die waren noch klein, in ihren Betten, dann dachte ich, jetzt gehst du einfach mal rein ins Zimmer und legst denen die Hände auf und betest für sie, segnest sie einfach, so ganz leicht angetippt, so an der Schulter so, ein bisschen Körperkontakt hergestellt und dann für sie beten. Dann habe ich erst, weißt du, für die Kleinere gebetet, okay, alles Paletti, einfach sie gesegnet, dann bin ich zur Größeren gegangen und in dem Moment, wo ich gebetet habe und sie berührt habe, kam sofort eine Offenbarung, du hattest als Kind, ich hatte als Kind auch Albträume. Und ich sage euch, das ist echt ein Unterschied zu normalen schlechten Träumen. Schlechte Träume habe ich immer mal wieder irgendwo, aber Albträume, das verfolgt dich richtig, richtig, richtig üble Attacken. Ja? Attacken aus der unsichtbaren Welt, so in der Nacht, so. Und da habe ich mir, boah, das hatte ich ja auch. Und dann habe ich gebetet und im Namen Jesu geboten, den Stab erhoben, dass das nicht mehr passieren darf. Dass das weichen muss. Autorität genommen über ein kleines Kind, wo du als Vater oder als Mutter wirklich hier auch einen Schutz hast, den zu bilden für dein Kind. Wenn die Kinder älter und größer werden, verändern sich die Ebenen ein bisschen, aber die Kraft, die du hast, segnen zu beten, ist sehr groß, sehr groß. Und dann Stab erhoben und interessant war, ein paar Tage später kam dann unsere Tochter, die größere, auf mich zu und sagte, Papa, das ist weg, ist weg. Ist wichtig. Wenn dein Kind 50 ist oder 60 oder 70 oder 80, ja, mein Großvater ist 93 geworden und der sagte dann zu den anderen, die 70 waren die jungen Spunte, ja. Also da war dann das Kind, mein Vater ist früher gestorben, aber der wäre, also mein leiblicher Vater, aber der wäre schon 70 dann gewesen, ja. Also das bleibt ja, diese Ebene. Und es ist so wichtig, dass du den Stab erhebst und du darfst dich auf keinen Fall ins Boxhorn jagen lassen. Denke an die Verheißungen des Herrn. Ich weiß, dass das, ich kann euch sagen, ich komme aus dem Familienkontext, einer meiner Brüder ist am Alkoholismus sich zu Tode gesoffen und so. Also ich weiß schon ein bisschen backgroundmäßig, es kann ganz schön schwierig in Familien sein. Ich kenne das selber, ja, mit Patchwork und was da alles so gibt. Also wirklich, komme nicht aus einem easy Familienhintergrund. Aber ich sehe, dass meine Mutter gebetet hat, dann sitzt meine Mutter, als sie sich bekehrt hat nach mir, fing die an richtig zu beten, ja, und dann saß sie mal im Gottesdienst, da werden die neuen Täuflinge vorgestellt, dann kommt mein 8 Jahre älterer Bruder mit 50 und lässt sich taufen. Keiner wusste Bescheid, ja, keiner wusste Bescheid. Das Gebet hat eine unglaubliche Kraft. Du darfst niemals aufhören, den Stab zu erheben, wenn der Herr sagt, du musst jetzt den Stab erheben. Ich nehme den Stab relativ selten raus, weil das für mich auch was Heiliges ist, was auch intim ist zwischen mir und dem Herrn. Wenn ich merke, boah, jetzt spricht mich der Herr an, du musst den Stab nehmen. Ich nehme den richtig raus und erhebe ihn und bete. Und das mache ich nicht bei jedem Käse. Ja, das geht nicht. Das ist eine Entleerung des Wichtigen. Aber manchmal musst du wirklich im Namen hier so richtig reinhauen und hier gebieten, wenn du merkst, es ist dran. Und das ist für uns als Gemeinde ein absolutes Muss. Du hast gestern, als wir für die kranke Schwester oder Leute gebetet haben, Bibelverse gelesen, welche Verheißung darauf ruht, wenn Gemeinde den Stab erhebt. Das ist absolut großartig. Ich möchte noch zwei Beispiele bringen, wo wir den Stab erheben sollen, weil das so wichtig ist und weil das in unserem Miteinander ganz zentral ist. Erhebe den Stab in deinem beruflichen Umfeld. Dort, wo du arbeitest. Da, wo deine wirkungszentrale Wirkungsstätte ist. Wenn du Pensionär bist, ich habe dich nicht vergessen, ja. dann überleg dir, wo sind deine zentralen Wirkungsstädte? Und wenn das deine Enkel sind oder dein Urlaub, weil du dreimal im Jahr, habe ich unseren Leuten ja verboten, dreimal im Jahr ans Nordkap zu fahren. Ich habe gesagt, zweimal darfst du fahren, aber das dritte Mal nicht. Das heißt, du darfst nicht nur Urlaub machen. Wenn bei uns Leute in Pension kommen, habe ich mich mit denen immer getroffen, habe gesagt, 2 Jahre Pause ist okay, aber dann wollen wir mal gucken, was läuft jetzt fürs Reich Gottes, ja. Bist ja freigesetzt an Zeit, ja. Und du bist noch gesund, hast Energy und so. Also, was denkst du? Was zeigt dir der Herr? Ja, ich komme nicht mit einem Katalog, aber ich sage dir, bete bitte und sag mir, was der Herr dir zeigt. Das ist ein Unterschied, gell? Und die dürfen auch 2, 3 Monate Urlaub machen. Das sei allen gegönnt, die Pensionäre sind, aber nicht 12 Monate, ja. Aber wenn du dann Urlaub machst am Nordkap, da gebraucht dich der Herr auch. Einfach dort, wo du bist. Ich möchte jetzt aber mal ins berufliche Feld rein, als Mann und Frau, wo du in deinem Beruf, wie das viele von uns ja machen, der überwiegende Teil wahrscheinlich, deinen Frau und deinen Mann stehen musst. Erhebst du dort den Stab? Ja? Hast du Glauben, dass sich was verändert? Dass Gott dich gebraucht? Das ist ja eine ganz, ganz heikle Angelegenheit, wenn du in einer Firma über Jahrzehnte drin bist oder über viele Jahre. Und ich weiß, das hat alles einen Modus. Da ist das Heilige, was wir jetzt so gerade hier reden, diese Atmosphäre, diese Ausrichtung, die ist ja überhaupt nicht da. Ganz im Gegenteil. Ja? Das ist mir voll bewusst. Aber du kannst auf Toilette gehen, du kannst dir heilige Momente nehmen und für deine Firma beten. Ich habe vor 15 Jahren, hinten habt ihr das Buch Finden, Fördern, Freisetzen, da habe ich das drin. Ich habe mich als Pastor aufgemacht, die Leute am Arbeitsplatz zu besuchen. Kann ich nur super empfehlen. Das war für mich ein Durchbruch für ganz viele Dinge. Ich habe mich mit denen nicht mehr zu Hause getroffen oder in meinem Büro. Ich habe gesagt, am Arbeitsplatz besuche ich dich, weil ich fast nur Beratungen mache. Wie gehen wir weiter in irgendwas am Arbeitsplatz? Besuche ich einen Bankleiter. Revisionsleiter einer Bank und dann sagte er zu mir, Stefan, war mal in seinem Büro, schau mal hier, die Ordner. Jedes Jahr doppelt so viel Ordner, doppelt so viel Problematik, jedes Jahr doppelt so viel Material, was ich bearbeiten muss und immer weniger Mitarbeiter, weil gekürzt wird. Also richtig Reality. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt beten wir hier zusammen, das wollte er auch. Das ist so kostbar, in der Mittagspause sich mit Menschen zu treffen, wo sie die Möglichkeit haben. Das ist natürlich bei einem Fließbandarbeiter anders die Möglichkeit, als wenn der sein eigenes Büro hat. Und man stolpert da natürlich nicht rein in der Arbeitszeit. Wir haben Leute, die haben sich komplett bekehrt, Unternehmer, steht im Buch drin, könnt ihr nachlesen, ihr gebt persönlich ein Zeugnis. Ich lasse die Leute dann reden, was es denen gebracht hat, dass ich gekommen bin. Ja, die sagen selber. Haben ja Unternehmerpärchen, da bin ich rein und habe bei einem Geschäft und habe nach dem Mitarbeiter gefragt und wollte einfach mich erkundigen, wie es dem geht, mit dem reden. Das haben dann die Chefs mitbekommen, das Chefehepaar, und die haben das wahrgenommen. Der Pastor geht dahin und interessiert sich für den Mitarbeiter und will was wissen. Da haben die sich eingeklinkt und sind heute bei uns Gemeindemitglieder. Und ein kleines Beispiel, wie wichtig das ist. Ein Freund von mir ist in einer zentralen Stelle in einer bekannten Kosmetikfirma im Allgäu, und dann haben wir, die haben für 10 Millionen ein Gebäude gebaut und 5 Millionen haben die nur für Yin Yang investiert. Ja? Das kannst du dir vorstellen? Das ganze Gebäude hätte ich für 5 Millionen bauen können, aber nochmal 5 Millionen obendrauf gesetzt, damit die nichts da, solche komischen runden Dinger da. Das muss irgendwie so sein und nicht so, ja. Also halt alles auf ganz spezielle Sonderanfertigungen. Alles. Und dann beten wir da in dieser Abteilung, sind da drin, beten für die Firma bei Firmenende. Also war niemand groß da. Plötzlich kommt so eine Frau, sind fast nur Buddhisten, die da arbeiten. Kommt eine Frau auf uns zu und sagt, was machen Sie hier und so, ja, wir beten hier und so. Okay, könnten Sie für mich auch beten? Ich habe zurzeit so Albträume und schlaf schlecht und ich bin aber Buddhistin, haben wir gesagt, okay, wir treffen uns mit Ihnen, haben extra noch einen Tag gebetet und gefastet und haben gesagt, so Herr, das ist deine Vorlage. Wir sind alle demütig, wir werden nichts sagen, dass wir das waren oder du uns gebraucht hast, wenn du die Frau heilst. Da haben wir für die Gebete ist nichts passiert. Da sage ich, Herr, warum nützt du solche Vorlagen nicht? Ja. Es ist ein Geheimnis für sich, ja, wo ich denke, boah, verherrliche du dich doch, Herr. Wir ziehen uns zurück, wir sagen nichts, ja. Und dann hast du die Ehre ganz. Wieso machst du das nicht, ja? Interessant war, ich war dann im Urlaub, komme zurück, drücke auf den Taster, steht drauf, ja, hier ist die Geschäftsinhaberin, die war Businessfrau des Jahres in dem Jahr in ganz Deutschland gewählt worden, so und so. Bei uns ist der Hausmeister gestorben und wir haben, interessant, wir haben kein Ritual, was wir jetzt mit dem machen, dass der tot ist. Könnten Sie vielleicht so eine Art Beerdigung machen. Ich habe von Ihnen gehört, von der Frau, für die Sie gebetet haben. Da ist gar nichts passiert, dachte ich, aber die war im Herzen berührt. Versteht ihr, ist doch was passiert. Und jetzt hatten wir eine Belegschaft, ein großes Ding, und wir hatten die Verkündigung oder eine Beerdigungsveranstaltung. Fast nur Buddhisten da gesessen. Und ich spreche einen Freund an und sage, aus der Jugend jemand sagt, könntest du einen Lobpreis machen? Ich habe nicht so richtig drüber nachgedacht. Dann, ja, er macht es. Und dann war das bei uns der Kontemplativste, den man sich vorstellen kann. Der hat die Gitarre so genommen und dann, oh Herr, ich liebe dich. Und dann hat er sich versenkt in der Versenkung der Versenkung. Der war unterm Boden, er war völlig weg. Und ich dachte, hey, sag mal, weißt du eigentlich, wo wir gerade sind? Was für ein Kontext? Und der Herr hat mich so beschämt, das war genau richtig für die. Ich habe ja gedacht, das ist ja so peinlich. Ich sage jetzt mal, bei Geschäftsleuten wäre das nicht gut gewesen, da muss ich jetzt auch mal sagen. Aber für die so, boah, wir wollen die Energie des Himmels irgendwo anzapfen und dann ist ja da so und preist den Herrn. Und danach sind wir am Tisch gesessen, haben über Jesus gesprochen, das war so großartig. Die Story geht auch noch weiter, das haben wir mittendrin. Also erhebe den Stab im Gebet an dem Arbeitsplatz, an dem Bereich, wo der Herr dich hingeschickt hat. Und ich komme zum Schluss. Wir haben einen zentralen Auftrag, ihr als Gemeinde, den Stab zu erheben für eure Gesellschaft, für die Politik und die Obrigkeit. Wie heißt es? 1. Timotheus 2, Vers 1. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet für die Kranken und Schwachen und Angeschlagenen in eurer Gemeinde. Steht da interessanterweise nicht. Muss uns zu denken geben, ja? Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist nicht, dass sie an sich denkt. Steht jetzt auch nicht. Okay, ich sage, lese, wie es steht. Und zwar für alle Menschen bitte und für Bitte und Dank für sie zu leisten. Betet für die Regierung und für alle, die Gewalt haben, damit ihr in Ruhe und Frieden leben könnt, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. Also das heißt, wenn wir die Dinge vor Gott bringen, den Stab erheben mit geistlicher Autorität, und das müssen wir lernen. Das geht nicht darum, dass wir dann beten, oh Herr, schenk du der CSU einen gewaltigen Sieg in Bayern. Das dürft ihr natürlich machen, aber versteht ihr so, jetzt primär politisch einsteigen, das haben ja unsere Kirchen gemacht. Die haben sich ziemlich links rübergesetzt, haben die Fahne am linken Ufer gehisst und haben gesagt, da stehen wir, die haben die gesamte Mitte verloren. Die checken das noch gar nicht. Das ist eine Katastrophe. Ja? Ich kann euch sagen, Führungskräfte haben die Kirche beendet. Die machen das nur noch vor dem Mikro, sind die mit Bischöfen zusammen, wenn die bekannt sind. Ansonsten ist das Ding durchgehakt. Ja, das sind nicht ihre Leute. Ist ja logisch, wenn du dich so positionierst, ganz links drüben oder ganz rechts oder irgendwo auf einem ganz extremen Bereich, dann verlierst du alle, die nicht da drin sind. Und wo wir sind, ist was anderes. Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind oben im Himmel. Ja. Ja. Und wir sprechen Wahrheit von oben für die Menschen. Wir lieben jeden aus der AfD und wir lieben jeden Grünen und wir lieben jeden Violetten und Orangenen und Braun ist auch schwierig, gell? Das muss ich wirklich zugeben. Da habe ich Riesenmühe, ist gar keine Frage. Aber Wahrheit in Klarheit brauchen alle. Und was unsere Verantwortungsträger in den unterschiedlichen Bereichen brauchen, ist, dass sie wissen, du brauchst Demut. Denn Demut, sich vor Gott beugen, setzt Gnade frei. 1. Petrus 5, Vers 5. Gnade ist die Kraft, die ein System entweder in Gelingen bringt oder ins Nichtgelingen. Wir brauchen Heilung an den, nicht nur am Körper unserer eigenen Bereiche oder in den Gemeindeorganismus, sondern auch an den Organismen unserer Schulen, unserer Institutionen und so weiter, dass Gott dazu gehört. Und das hat mit der Kraft Gottes zu tun, die sich implementiert, wenn Verantwortungsträger aus unterschiedlichen Bereichen Demut ergreifen. Das andere ist, du brauchst dringend Weisheit, solchen Führungsträgern. Dringend Weisheit. Weisheit ist die Kraft, die übernatürliche Inspiration. Ich glaube, ich weiß noch, ob ich es mal gesagt habe. Du kommst an einen Bahnhof, du hast 50 Gleise. Wenn du zwei Weichen richtig stellst, fährst du durch. Information bringt dir wenig. Daten bringt dir auch wenig. Du brauchst jetzt die Weisung. Was ist jetzt die richtige Information? Genau der richtige Punkt für diesen Bereich. Das nennt man Weisheit. Und Weisheit kommt hervor durch Ehrfurcht. Sagt das Wort Gottes mehr als breit, ja. Und deswegen haben wir einen Auftrag, dass wir unsere Verantwortungsträger etwas verdeutlichen, was die Dimension von Demut bedeutet, das muss man manchmal anders formulieren, und die Dimension von Ehrfurcht. Und das gilt für alle unsere Verantwortungsträger, dass wir dafür beten, unabhängig, ob die uns passen oder nicht. Wir machen ja Veranstaltungen, da kommen zum Teil von der Partei, die ich persönlich nicht wähle, also aus dem Grünen, sage ich jetzt mal, sind manchmal alle da. Ja? Und dann frage ich den Vorsitzenden, wieso kommt ihr da? Dann sagt er zu mir, weil hier ein anderer Geist ist. Da sage ich, spürt er. Dann sage ich, dieser Geist, der hat einen Namen, der heißt Heiliger Geist, den musst du kennenlernen. Wir sind noch in der Kennenlernphase, ja. Und es ist interessant, wie Gott das macht. Mit ihm treffe ich mich. Mit den anderen von Parteien, die mir vielleicht näher stehen, mit denen habe ich keinen Herzenszugang, weil Gott das nicht gesetzt hat. Versteht ihr, was ich meine? Gott setzt den Zugang. Und wenn du frei bist, weil du vom Himmel kommst und eine himmlische Botschaft hast, die die Herzen der Menschen berühren soll, damit sie ausgerichtet werden von Gott, dann haben wir wirklich was. Und das brauchen wir. Wir müssen den Stab als Gemeinde erheben. Ich schließe mit einem Bild dieser Bereiche. Vielleicht kennt ihr das bekannte Bild. Ein Maus und ein Elefant. Eine Maus sitzt auf einem Elefanten, die sind befreundet, die kennen sich gut. Und der Elefant geht mit der Maus über eine Hängebrücke. Und die Hängebrücke fängt richtig an zu schwanken, so, boah, so hin und her, da bewegt sich richtig was. Und da sagt die Maus zum Elefant, boah, ist das nicht großartig, was wir beide bewegen können. Ja. Du bist die Maus. Gemeinde Kirche am Teck ist die Maus. Aber wenn wir den Stab erheben, dann ist der Elefant bei uns. Das Gewicht. Übrigens Kavod, Herrlichkeit, heilig, also heißt Gewicht, ja, das Gewicht. Dann sind wir gewichtig, weil der Gewichtige, der das Gewicht einbringt, der das Wichtige einbringt, der das verändern kann, der ist da. Und das hat mit dem Stab erheben zu tun. Okay, Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte für euch beten. Vater, ich danke dir für die Gemeinde hier. Und ich möchte euch das zusprechen, nicht weil ich denke, ich möchte mal ein nettes Wörtchen sagen, sondern weil ich wirklich glaube, dass das ist, was der Herr euch sagen will. Dass der Herr euch sagt, ich möchte nicht, dass ihr nicht angetan seid von dieser Gemeinde. Ich freue mich an dieser Gemeinde. Dass ihr seid etwas zum Lob meiner Herrlichkeit. Hier ist Zerbruch, durch den ich Großartiges habe wirken können. Hier sind ganz normale Menschen, ganz normale Leitung, aber ich bin hier mitten unter euch. Es ehrt mich, eure Treue, dass ihr über Jahre und Jahrzehnte einfach bei mir gewesen seid. Das ist eine Ehre für mich und es verherrlicht mich. Es verherrlicht mich, dass ihr zusammenkommt und mich lobt und preist, euer Herz ausrichtet auf mich. Und der Geist Gottes geht es durch die Reihen, spricht dir das zu und sagt, mache dich auf. Mach dich auf, macht euch auf als Gemeinde. Der Horizont ist noch nicht beendet. Es ist nicht abgegrast, das, was der Herr für euch hat. Sondern der Herr sagt, hey, ich habe euch bis hierhin geführt und ich werde euch weiterführen. Und vertraut mir, dass ich euch führe. Ihr kommt in eine wilde Zeit, was auch in dem Text steht, dass Finsternis auch zunimmt, aber wenn Finsternis zunimmt, leuchtet Licht umso stärker heraus. Und ich sehe dunkle Wolken und damit es so Lichtkegel, die runtergehen. Die Sonne ist die gleiche, aber durch die dunklen Wolken sieht man plötzlich richtig den Lichtkegel, die ja runtergeht. Und da geht auch etwas runter in euer Gebiet, in euer Umfeld. Und der Herr sagt euch, hol den Löwen raus. Halte nicht zurück. Der Herr spricht euch das zu, die anderen Dinge, die hier genannt sind. Freut euch miteinander an dem König der Könige und ihr gebt mir die Ehre darin, indem ihr euch freut. Und der Herr sagt euch, erhebe den Stab. Ich habe dir Autorität gegeben, ich habe dir den Stab gegeben, die Vollmacht im Namen Jesu in dir. Unabhängig davon, wie du dich gerade fühlst, wie du Dinge wahrnimmst, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass dir Autorität gegeben ist. Und der Herr sagt euch, nehmt das Feld ein. Es ist nicht nur den Stab, den ihr für eure Geschwister erheben könnt, sondern auch für die Gesellschaft, für eure Familien, für den Umfeld in eurer beruflichen Tätigkeit. Der Herr segne dich mit Glauben, dass du wirklich merkst, jawohl, das möchte ich tun. Ich möchte den Stab erheben. Ich möchte wirklich mir deine Zeit nehmen. Und wenn du dir 2-3 Minuten am Tag Zeit nimmst, wo du in deiner Firma, wo du gerade mittendrin bist, in deinem beruflichen Bereich und wenn es auf der Toilette ist, einfach den Herrn anbetest, sagst, Herr, hier bin ich, das soll dein Tempel sein, hier dieses Umfeld. Ich möchte deine Herrlichkeit hier hineinsprechen, hineinrufen. Und der Herr sagt dir, ich werde dich hineinführen in etwas, das ganz natürlich sein wird. Du musst da nicht dich verkrampfen, sondern es werden Gelegenheiten da sein. Es wird mich verherrlichen. Allein, dass es mich verherrlicht, soll dir schon Freude genug sein. Ja, es geht nicht immer als um Effizienz, Schwäbische, dass gleich ein Produkt dastehen muss und gleich sich jemand bekehren muss, sondern es geht darum, dass wir den Herrn verherrlichen. Das ist höher, diese Ebene, als die Ebene, auch sogar als die Ebene Frucht zu bringen. Ja, es ist die zentrale Ebene, wir wollen dich verherrlichen. Herr, so danke ich dir jetzt für die Geschwister hier und ich segne euch und ich spreche euch den Segen zu aus 2. Korinther 13, Vers 13, die Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Und die Gnade Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Amen.